Ich begrüße Sie alle herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zur heutigen Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Als heutigen Referenten für diese Sendung darf ich willkommen heißen Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl in Rheinland-Pfalz. Grüß Gott, Pfarrer Stengel.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb.
In der Einleitung des Schott-Messbuchs zu den Texten des zweiten Sonntag nach Weihnachten steht: Die guten Anfänge kommen aus der Stille. Im unfassbaren Schweigen spricht Gott sein Wort, den ewigen Sohn. Das Wort ist gesprochen, wird gesprochen, ewig und jetzt. Das Licht leuchtet, es rettet und richtet. Im Licht des ewigen Wortes steht unsere Zeit, auch dieses neu begonnene Jahr 2015. Und in dieses neue Jahr dürfen wir voll neuer christlicher Zuversicht und Hoffnung starten. Wir hören das gleich auch in der zweiten Lesung im Epheserbrief, wo der Apostel Paulus unsere Berufung zur Hoffnung uns vor Augen hält. In seiner Enzyklika über die christliche Hoffnung Spe Salvi schreibt unser emeritierter Papst Benedikt XVI. Folgendes: Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von Wissbarem. Es ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt und das Leben verändert. Die dunkle Tür der Zeit, der Zukunft, ist aufgesprengt. Wer Hoffnung hat, lebt anders. Ihm ist ein neues Leben geschenkt worden. Ja, in dem Sinne, Pfarrer Stengel, wollen wir heute Nachmittag diese kommende Stunde die biblischen Texte mit unseren Hörern gemeinsam lesen und betrachten, damit Veränderung in unserer aller Leben geschieht. Dazu brauchen wir die Mithilfe von oben, konkret des Heiligen Geistes, und ich darf Sie jetzt bitten, mit uns diesen herabzuflehen in einem Gebet.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, fleischgewordenes Wort des ewigen Vaters, wir treten hinzu zum Brunnen der Heiligen Schrift, um daraus zu schöpfen. Öffne uns, damit wir daraus reichlich Nahrung für Herz und Geist empfangen und Weisung für unseren Weg durch diese Zeit. Sende uns deinen Heiligen Geist. Stärke in uns den Glauben an dich, die Hoffnung auf die Vollendung im Reich des Vaters und die Liebe zu dir und den Menschen. Lass uns, geführt von deinem Wort, Menschen des Friedens sein, die die Anliegen der Kirche und der ganzen Welt stets in ihren Gebeten vor dich tragen. Segne Radio Horeb und Radio Maria und hilf, dass durch ihren Dienst dein Wort die Herzen der Menschen erreicht. Füge uns, Hörer und Mitarbeiter, über die Grenzen von Nationen, Ländern und Kontinenten hinweg unter deinem Wort immer mehr als Familie zusammen und hilf uns, die Welt nach deinem Willen zu gestalten. Amen.
Amen. Ja, ich darf Sie jetzt bitten, eine Bibel zur Hand zu nehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie den Texten gut folgen können. Und ja, wenn man das Wort Gottes in die Hand nimmt und es auch vor Augen hat, kann es nochmal tiefer in unsere Herzen fallen. Für jene, die einen Sonntagsschott zur Hand haben, wir befinden uns im Lesekreis B und das ist der zweite Sonntag nach Weihnachten. Die erste Lesung ist entnommen aus dem Buch Sirach im Kapitel 24. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Die Weisheit lobt sich selbst, sie rühmt sich bei ihrem Volk. Sie öffnet ihren Mund in der Versammlung Gottes und rühmt sich vor seinen Scharen. Da gab der Schöpfer des Alls mir Befehl, er, der mich schuf, wusste für mein Zelt eine Ruhestätte. Er sprach: In Jakob sollst du wohnen, in Israel sollst du deinen Erbbesitz haben. Vor der Zeit, Am Anfang hat er mich erschaffen und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt und wurde dann auf dem Zion eingesetzt. In der Stadt, die er ebenso liebt wie mich, fand ich Ruhe. Jerusalem wurde mein Machtbereich. Ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk, im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz.
Wenn ich einen roten Faden suche, liebe Zuhörer, der unsere drei Texte des zweiten Sonntages nach Weihnachten verbindet, so fällt mir Offenbarung ein. Offenbarung ist die freie Selbstmitteilung Gottes gegenüber dem Menschen. Oder, wenn wir es vielleicht weniger theoretisch ausdrücken wollen, Gott geht auf den Menschen zu. Der Schöpfer sucht sein Geschöpf und gibt ihm die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Gott will mitten unter den Menschen sein, mitten unter den Menschen. Welches Ereignis würde diesen Willen Gottes deutlicher erfahrbar machen als eben das Fest der Menschwerdung, in dessen Festkreis wir zurzeit stehen? Gehen wir aber mit der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach noch in die Zeit vor der Geburt Jesu an den Beginn des zweiten Jahrhunderts, wo der bedeutende Jerusalemer Weisheitslehrer Jesus Sirach schreibt. Vom hebräischen Original des Textes ist nicht alles erhalten, wohl aber die griechische Übersetzung seines Enkels. In unserem heutigen Abschnitt geht es um die Weisheit. Nach einem kurzen Selbstlob der Weisheit erfahren wir innerhalb von Vers 8 ihren Ursprung. Er, der mich schuf, heißt es da. Die Weisheit geht aus Gott hervor, ist sein Geschöpf. Sie entfaltet ihre Kraft auf den Befehl Gottes. Gott weist ihr einen Sitz zu. In Jakob sollst du wohnen, in Israel sollst du deinen Erbbesitz haben. Jakob bzw. Israel stehen hier für das ganze auserwählte Volk. Gott siedelt die Weisheit inmitten seines auserwählten Volkes an. Jerusalem wurde mein Machtbereich, ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz. Die Weisheit fasst Wurzeln im Volk Gottes und wird schließlich von ihm auf dem Zion, dem Ort der Gegenwart Gottes, festgemacht. Das Diensttun in Vers 10 ist durchaus liturgisch zu verstehen. Liturgisches Handeln ist Handeln in der Gegenwart Gottes. Wer oder was ist die Weisheit? Der Lesung entnehmen wir, dass sie nicht selbst Gott ist, denn es ist die Rede davon, dass sie geschaffen ist. Sie ist aber auch nicht einfach irgendeines der Geschöpfe, da sie universale, räumliche und zeitliche Bedeutung hat. Die Weisheit zeigt sich als eine Gegenwartsform Gottes unter den Menschen. Und hier mag es auch eine Querverbindung geben zum Evangelium, das wir nachher noch hören werden, dessen zentrale Aussage ist: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott wohnt unter den Menschen. Er ist gegenwärtig. Liebe Zuhörer, ist das nicht wunderbar? Gott will unter uns sein, bei uns sein, in unserer Mitte wohnen. Er ist kein distanzierter Gott, kein Herrscher aus unerreichbaren Fernen. Welch bedrohliche Gottesbilder gab es da demgegenüber, gerade im Heidentum oder der Antike, Götter, die man besänftigen und beschwichtigen muss, die bei rauschenden Festen über die Beschwerden der Menschen lachen, denen man die Gunst abtrotzen muss. Wir dagegen dürfen glauben, dass Gott einen unumstößlichen Heilswillen hat. Wir müssen uns nicht gegen eine missgünstige Gottheit durchsetzen, sondern wir dürfen Gott in unserer Mitte erfahren, der nach uns fragt, der bei uns wohnt, der alles tut, damit wir ihn finden können. Vielleicht noch ein Wort zu Vers 10, wo von der Einpflanzung, dem Festmachen der Weisheit auf dem Zion die Rede ist. Das neue Bundesvolk ist selbst lebendiger Tempel Gottes. So dürfen wir hier durchaus auch etwas in die Zeit des neuen Bundes mitnehmen. Gott ist gegenwärtig inmitten seiner Kirche. Wenn nun die Weisheit Gottes eine Form seiner Gegenwart unter den Menschen ist, so ist Weisheit des Menschen, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. das eigene Denken, Handeln und Tun im Licht des geoffenbarten Willens Gottes zu erwägen. Nicht so zu leben, als wenn es Gott entweder überhaupt nicht gäbe oder die Beziehung zu ihm auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen wäre, etwa das Gebet oder den Besuch des Gottesdienstes. Ein verbreitetes Phänomen unserer Tage ist leider, dass viele Menschen an der Gegenwart Gottes vorbeileben, ihn vielleicht nicht ausdrücklich leugnen, aber eben so leben, als wenn Gott nicht da wäre. Das ist der praktische Atheismus. Im Unterschied zum theoretischen, der Gottes Gegenwart explizit leugnet. Aber es ist eben auch ein Atheismus, an Gott so vorbeizuleben, dass seine Existenz, sein Erlösungswille, seine Gebote überhaupt keine Auswirkung auf die Gestaltung meines Lebens haben, mich nicht mehr verändern dürfen. Wie Gott die Welt durchdringt, so lässt der wahrhaft Weise sich von Gott durchdringen. Wir merken ja, je mehr sich eine Zeit, eine Gesellschaft, eine Generation von Gott entfernt, beziehungsweise ihn aus bestimmten Bereichen des Lebens ausklammern, ausblenden will, desto problematischer wird das Leben, desto weniger verstehen sich die Menschen, desto rauer wird der Wind zwischen den Menschen, desto schwieriger die Antwort auf die Grundfragen des Daseins, desto unmöglicher der Umgang mit dem Leid, desto unerbittlicher der Kampf um Gut und Geld, desto härter die Mittel, die eigenen Ziele gegen die anderen durchzusetzen. Gott, der die Welt durchdringt, auch bei mir überall einzulassen, mich von ihm durchfluten und gestalten zu lassen, das ist eine stete Herausforderung, die wir vielleicht jetzt in dieser Weihnachtszeit wieder besonders spüren. Gott ist gegenwärtig, er ist unter uns, er sucht uns, er will unser Heil, unsere Erlösung. Geben wir seiner Gegenwart wieder neuen Raum.
Höre Israel, die Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Das ist der zweite Sonntag nach Weihnachten. Vor der Musik haben wir die erste Lesung gehört, die liturgischen Texte zum Sonntag. Die erste Lesung war aus dem Buch Jesus Sirach entnommen und da geht es um das Thema die Weisheit. Und wir haben dazu die Ausführungen von unserem eingeladenen Referenten Pfarrer Jörg Stengel gehört. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Lesung. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus, und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt.
Unsere zweite Lesung, verehrte Hörer, eigentlich der ganze Epheserbrief, beginnt mit einem Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Lobpreis Gottes ist uns, seinen Kindern, geradezu ins Stammbuch geschrieben. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, heißt es im Vers 12, Ausgerechnet diese Passage spart unsere manchmal ein wenig zusammengestückelte Leseordnung aus. Zum Lob von Gottes Herrlichkeit bestimmt sind wir. In einem bekannten Lied, früher der Eröffnungsgesang zur zweiten Messreihe, heißt es in der 5. Strophe: Gott loben, das ist unser Amt. Unser Gebet- und Gesangbuch selbst trägt den Namen Gotteslob. Natürlich braucht Gott unser Lob nicht in dem Sinne, wie etwa die Blume das Wasser, das heißt, wenn ich sie nicht gieße, dann verwelkt sie irgendwann und geht zugrunde. Gott braucht unser Lob nicht, um existieren zu können. Er braucht es auch nicht, um daraus zu erfahren, wie wunderbar er doch ist. Er wird durch das Darbringen des Lobes nicht größer und durch dessen Unterbleiben nicht kleiner. Warum also Gottes Lob, Lobpreis der Herrlichkeit Gottes? Eine Antwort darauf mag vielleicht die 4. Wochentagspräfation sein. Darin heißt es: Du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder beim roten Faden Offenbarung. Ich kann ihn überhaupt nur preisen, Gott, aufgrund der Gnade, dass er sich uns Menschen zu erkennen gibt, sich erfahrbar macht. Nur deswegen kann es eine wechselseitige Beziehung geben. Der Lobpreis Gottes ist also die Antwort darauf, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist und sich uns erfahrbar macht. Insofern gereicht dann auch das Gotteslob zum Heil des Menschen, weil es die Gottesbeziehung lebendig macht. Ich bringe mein ganzes Leben in Verbindung mit Gott und preise ihn für seine Güte. So fährt auch die erwähnte Präfation fort. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil. Verherrlichung Gottes und Heil der Menschen stehen in ganz enger Beziehung zueinander. Insofern darf schon die Frage gestellt werden, wie es aussieht mit dem Lobpreis Gottes in unserer Zeit. Gott nicht nur in der Not anflehen oder ihm Vorhaltungen machen, sondern ihn auch in Verbindung bringen mit dem vielen Guten, das uns geschenkt oder zu treuen Händen gegeben ist. Aber gehen wir noch ein wenig weiter durch unsere zweite Lesung. In Vers 4 ist die Rede von unserer Erwählung von langer Hand vor der Erschaffung der Welt. Das heißt, Gott hat von Ewigkeit her die Menschen, die er schaffen wollte, zu seinen Kindern erwählt. Gottes Sohnschaft, Gottes Kindschaft, das ist eines jener großen Geschenke, die wir in der Taufe bekommen haben. Hier hat sich die Ewigkeit vor uns geöffnet. Und zwar nicht deshalb, weil wir einen Anspruch darauf hätten, sondern weil Gott es so gefügt und bestimmt hat. Sein Wille ist, dass wir zu ihm gelangen. Er hält uns nicht auf Distanz, er will, dass wir bei ihm sind. Und wenn der Mensch dieses Ziel findet, verwirklicht sich der Wille Gottes von Ewigkeit. Insofern ist auch dies wieder Lob seiner herrlichen Gnade. Diese Gnade wird uns zuteil durch Jesus Christus, den der Vater zu unserer Rettung gesandt hat. Mit dem Lobpreis Gottes hat unsere zweite Lesung begonnen. Nun ist die Rede von dem Dank, den der Apostel in seinen Gebeten darbringt. Er dankt für euch, das heißt für die Menschen, die für Christus gewonnen sind, weil sie an ihn glauben. Am Ende wünscht der Apostel, dass den Seinen Herz und Geist geöffnet werden, um zum einen ihn zu erkennen, sodann die durch ihn geschenkte Hoffnung. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Erkenntnis Gottes wird möglich, weil er sie uns schenkt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Das Bewusstsein dafür, was Gott uns bereitet hat, ist bei vielen Menschen leider verschüttet oder verdunkelt. Ansonsten müsste Gott in ihrem Leben eine viel größere Rolle spielen. Aus meiner Kaplanszeit in der Südpfalz ist mir die Inschrift eines Flurkreuzes in Erinnerung: Wenn all um deine Liebe wüssten, dann wären alle Christen Christen. Insofern gilt es, sich dem Wunsch, dem Gebet des Paulus anzuschließen, um Gottes Erkenntnis und Erkenntnis der Berufung, der Erwählung durch Gott. dass doch alle Menschen die Liebe erkennen mögen, die aus all dem hervorscheint, was Gott für uns getan hat, und so fest und unerschütterlich ihm anhangen. Was im alten Bund vorgezeichnet und angedeutet ist, das begegnet uns in seiner Fülle in Jesus Christus, den der Vater zu unserem Heil gesandt hat. Je klarer die Schau des Glaubens, desto mehr begreifen wir unsere Berufung und können ihr auch durch die Tat entsprechen.
Wir sind bestimmt zum Lobe seiner Herrlichkeit, zum Lobe von Gottes Herrlichkeit. Das hat Pfarrer Jörg Stengel gerade herausgehoben bei der Auslegung der zweiten Lesung zum kommenden Sonntag. Das ist der zweite Sonntag nach Weihnachten. Höre Israel, die Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Wir sind jetzt angelangt bei dem Evangeliumstext. Das ist aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, der Prolog. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
In den ersten Versen des Johannesevangeliums, liebe Zuhörer, ist von dem Wort die Rede. Was das griechische Logos meint, kann durch Wort nur bedingt wiedergegeben werden. Wort ist hier nicht nur die Bezeichnung von irgendetwas. Es geht um die Selbstmitteilung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Dass er es ist, der hier gemeint ist, wird im späteren Verlauf etwas deutlicher, wenn es heißt: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Da sind wir gleich wieder bei dem Stichwort Offenbarung. Das Wort war, wie das Evangelium uns sagt, schon im Anfang und es war bei Gott, ja, es war selbst Gott. Johannes schließt ein Verständnis des Logos getrennt von Gott von vornherein aus. Von allem Anfang war nichts ohne den Sohn, das Wort. Gottes Wort ist wirkmächtiges Wort. Es hat schöpferische Macht. Dann spricht Johannes vom Leben, von Leben und Licht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Im Mittelteil des Evangeliums geht es zunächst um Johannes den Täufer. Dieser kam als Zeuge, um auf den Kommenden zu verweisen, ausdrücklich nicht auf sich selbst. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Fast unbemerkt hat in diesem Abschnitt des Evangeliums der Fokus gewechselt von Wort nach Licht. Das Licht, das in die Welt kam, ist Jesus, in dem und durch den Gottes Gegenwart und seine Zuwendung zu den Menschen in die Welt hineinstrahlt. Eindeutig wird der Anspruch des Lichtes dargestellt, denn es ist erstens das wahre Licht und es war zweitens auch wirklich in der Welt. An dieser Stelle von Vers 9 auf 10 wechselt die Redeweise des Evangelisten. Vorher hieß es das Licht, nun heißt es er. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Gleichwohl zeichnet sich hier eine Tragik ab. Die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist die Tragik des Bundesvolkes, seines Eigentums. Sie nahmen ihn nicht auf. In Vers 12 deutet sich das neue Bundesvolk an. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Nachdem das Wort in die Welt gekommen ist, sind alle eingeladen, dem neuen Bundesvolk anzugehören. Es werden schließlich diejenigen sein, die ihn aufnehmen. Nicht das Blut, die Stammeszugehörigkeit nach menschlicher Art ist nun entscheidend, diesem neuen Gottesvolk anzugehören, sondern die Geburt aus Gott. Wir denken hier daran, dass diese Geburt aus Gott uns in der Taufe zuteil geworden ist. Nach diesem mittleren Teil des Evangeliums aber kommt der Satz, der wohl der bekannteste aus diesem ganzen Abschnitt ist. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gleich mehrmals am Tag begegnet uns dieser Satz im Angelus, im Engel des Herrn, dem großen Menschwerdungsgebet der Kirche. So bedeutsam ist dies, dass sich die Tradition gebildet hat, das Geheimnis der Menschwerdung täglich betend zu erwägen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Liebe Zuhörer, das ist in aller Schlichtheit und Kürze eine gewaltige Darstellung des Heilswillens Gottes. In dem menschgewordenen, dem fleischgewordenen Sohn wendet sich Gott uns zu, offenbart er sich uns, ist er unter uns gegenwärtig. Gottheit und Menschheit, für gewöhnliches Denken immerhin recht gegensätzlich, berühren sich von da an unauflösbar im Sohn Gottes, sind in ihm versöhnt. Könnte Gott noch tiefer in unserer Mitte sein? So ist denn der Anfang des Johannesevangeliums nicht weniger Weihnachtsevangelium als jenes aus Lukas, das wir aus der Messe der Heiligen Nacht kennen. Gottes Herrlichkeit erscheint in Schlichtheit und Demut. Lukas erzählt vom Kind in der Krippe, Johannes spricht schlicht von dem Wort, das es aber, und das haben wir jetzt ja wieder bewusst uns gemacht, wirklich in sich hat. Nachdem noch einmal kurz das Zeugnis des Johannes erwähnt wurde, kommen noch am Ende die Verse 17 und 18. Zunächst mit der Gegenüberstellung Gesetz durch Mose, Gnade und Wahrheit durch Christus. Hier deutet sich das Neue an, das durch Christus gekommen ist. Der letzte Vers schließlich, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Damit sind wir am Ende wieder bei dem Stichwort, das unsere drei Texte verbindet, Offenbarung. In dem fleischgewordenen Wort wird erfahrbar, was ansonsten unerreichbar ist. In einem Weihnachtslied nach der bekannten Melodie Lobe den Herrn finden sich einige Gedanken unserer Betrachtung. Ich möchte deshalb schließen mit ein paar ausgewählten Strophen daraus. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören, singet dem Herrn, dem Heiland der Menschen zu Ehren. Sehet doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Süßer Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir, mache mich ganz eines mit dir, der du mich liebend erkoren.
Frau Jörg Stengel, ganz herzlichen Dank für Ihre Auslegungen zu den verschiedenen biblischen Texten des kommenden Sonntags. Ja, das Evangelium, diesen Text aus dem Johannesprolog, ich finde, dass dieser Text wirklich par excellence für unsere Sendung Höre Israel passt. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn wir das Wort Gottes hören oder auch das Wort Gottes zur Hand nehmen in unseren vielleicht täglichen Bibellesungen, frage ich mich immer wieder, mit was für einer Erwartung hören wir dieses Wort oder lesen wir dieses Wort? Erwarte ich wirklich, dass Gott hier durch dieses Wort zu mir persönlich spricht und dass dieses Wort auch in meinem Leben Veränderung schafft? Ja, wie sind da so Ihre eigenen Erfahrungswerte, Pfarrer Stengel?
Ja, Gottes Wort ist wirkmächtiges Wort. Ich habe es vorhin in der Betrachtung gesagt. Und deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns auch verändern kann, wenn wir uns dem auch öffnen. Und so ist es jedes Mal auch für mich ein Geschenk, wenn ich die Bibel zur Hand nehme oder den Schott zur Vorbereitung der Texte für den Sonntag. Es ist jedes Mal ein Gewinn und es ist auch meine Erfahrung, dass jedes Mal, wenn man den gleichen Text, die begegnen einem ja immer wieder, dann auch, wenn man diesen gleichen Text zur Hand nimmt, vielleicht irgendein anderer Aspekt mir ins Auge oder vielleicht besser gesagt auch ins Herz springt, was Gott dann schenkt. Gottes Wort ist wirkmächtiges Wort. Es gibt, ich möchte vielleicht einmal einen kleinen Satz, ein kleines Gebet hervorheben, das vorgesehen ist, was Priester oder Diakon nach der Verkündigung des Evangeliums beten sollen. Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden. So dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott etwas bewirkt bei uns, wenn wir es zulassen, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir Veränderung, wie Sie auch eingangs der Sendung sagten, zulassen.
Das heißt, durch das Wort Gottes schenkt uns Gott auch immer wieder neu ein Licht, das wir gerade brauchen in dem, was den unseren eigenen Alltag ausmacht. Und ich finde es ganz schön, wenn Papst Franziskus uns auch immer wieder neu, auch in seinen Generalaudienzen aufmerksam macht und uns bittet, ein Evangelium bei uns zu tragen und dieses Evangelium doch auch immer wieder ja täglich neu zur Hand zu nehmen, um einfach dieses Wort auch in unsere Alltagssituation reinsprechen zu lassen. Das heißt, ja, im Grunde genommen eigentlich fragend durch den Alltag zu gehen. Gott, was willst du denn?
Ja, es ist eine Erfahrung, dass dem ich Platz einräume in meinem Leben, mich auch prägen kann. Und wenn ich dem Wort Gottes nicht regelmäßig Platz einräume in meinem Leben, wie soll es mich dann prägen? Dann aber, wenn ich das tue, dann werde ich doch mit der Zeit auch merken, dass ich den Willen Gottes besser kennenlernen kann durch die Beschäftigung mit seinem Wort.
Und wie wir auch gehört haben, die Weisheit Gottes, es spricht ja die Weisheit Gottes durch sein Wort auch zu uns. Das heißt, wenn wir anerkennen, wir können aus uns heraus nichts ohne die Hilfe Gottes, das heißt, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen sozusagen, und uns öffnen in dem Sinne auch für die Weisheit Gottes, dann kann die Weisheit Gottes auch uns weiterführen. Dass wir sagen, es ist jetzt keine Resignation, wir sollen jetzt nicht immer wieder an den Punkt gelangen, oh, ich weiß gar nichts. Aber schon dieses hörende und fragende Herz, was möchtest du, Herr? Was ist dein Wille? Was ist deine Weisheit für mein Leben? Ja, Sie haben auch gesagt, Herr Pfarrer Stengel, in Ihren Ausführungen zur zweiten Lesung aus dem Epheserbrief, dass es in einem der Messgebete heißt, wir sind bestimmt zum Lobe seiner Herrlichkeit. Gott braucht unser Lob nicht, aber er bringt uns Segen und Heil. Das heißt im Grunde genommen, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott Dank sagen, wenn wir ihn als Gott anerkennen, dann profitieren wir auch wiederum davon.
Ja, das Gotteslob ist ja auch ein Stück sich öffnen ihm gegenüber, ihn einzulassen, auch anzuerkennen, welche Bedeutung er für mich hat. Und deshalb, wenn ich ihn erkenne, wenn ich ihn anerkenne, wenn ich mich bemühe, nach seinem Willen zu leben, dann verwirklicht sich er auch sein Heilswille. Und nichts dient mehr der Verherrlichung Gottes, als wenn sein heiliger Wille sich erfüllt in der Welt. Und dazu braucht es Menschen, die gewillt sind, diesen Willen auch anzunehmen und umzusetzen in ihrem Leben, auch zuzulassen, dass dieser Wille Gottes das eigene Leben verändert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es heute dann so ist, dass nicht ausdrücklich gesagt wird, ja, das und das, das wollen wir nicht, sondern dass es einfach so ist, ja, das ist zwar alles schön, aber wenn es dann daran geht, dass das Leben sich dadurch verändern soll, dann ist da irgendwo eine Grenze. Da scheuen dann viele zurück. Und darauf käme es an, auch diesen Punkt zu übersteigen, zuzulassen, dass Gott mein Leben verändert. Wie viel Gutes ist schon herausgekommen, dadurch, dass Menschen sich Gott geöffnet haben. Denken wir gerade an Maria, die komplett eingestimmt hat in den Willen Gottes. Freilich geführt durch seine Gnade, aber eben doch, es ist Segen und Heil geworden, dadurch, dass sie Ja gesagt hat zum Willen Gottes. Vielleicht doch ein sehr tiefes Beispiel für uns und auch eine große Herausforderung, ohne Zweifel.
Ja, und diese Gnade soll ja jedem zuteil werden. Es ist ja nicht jetzt eine Bestimmung nur für bestimmte Menschen, eine bestimmte Auserwählung, sondern Gott hat uns ja alle auserwählt für einen bestimmten Plan. Das heißt, die Gnade soll uns ja allen zuteil werden. In diesem Sinne, ich glaube, das ist auch ein guter Start für dieses neue Jahr. Diese ganzen Texte geben uns wirklich Nahrung und ja, gutes Startkapital, sage ich jetzt einfach mal, mit für dieses neue Jahr. Geben Sie uns vielleicht noch Ihren Schlusssegen, auch noch als gutes Startkapital mit, Pfarrer Stengel, auf unseren Weg.
Zuvor möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und dann soll der Segen, der darauf folgt, auch noch ein Neujahrssegen sein für alle Hörer und alle, die zu ihnen gehören. So wollen wir beten. Herr Jesus Christus, fleischgewordenes Wort, das von Anfang an war. Du bist gegenwärtig in der Welt, in deinem Wort und in den Sakramenten. Wir danken dir für die Stärkung, die du uns geschenkt hast aus dem Wort der Heiligen Schrift. Wir haben uns vorbereitet auf den Sonntag, den Herrentag. Lass seine Feier zum Segen werden für uns und alle, die wir in unseren Gebeten mitbringen. Nimm unseren Lobpreis entgegen zu deiner Ehre und zu unserem Heil. Hilf, dass alle Menschen, geführt und geleitet von deinem Wort, Gedanken des Friedens und der Versöhnung denken und selbst nach deinem Beispiel Frieden bringen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal zu hören. Wenn Sie eine CD bestellen wollen bei unserem CD-Dienst, dann wählen Sie bitte die 08328 921 120. Dann kommen Sie bei unserem CD-Dienst raus oder Sie gehen auf unsere Homepage unter horeb.org und nutzen dort unser Podcast- und Download-Angebot unter der Sendereihe Höre Israel und dem entsprechenden Datum. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Machen Sie es gut, behüt Sie Gott, Ihre Claudia Silberhorn.